Deutschlandfunk. Länderzeit.
Und die Länderzeit meldet sich heute vom Rande des nördlichen Schwarzwalds, also im Südwesten von Deutschland. Genauer gesagt sind wir zu Gast in der Stadt Gaggenau. Und dazu begrüßt sie ganz herzlich Bettina Köster. Die rund 30.000 Einwohnerstadt Gaggenau ist vor einem Jahr zu einem Art Forschungslabor geworden. Und zwar für ein Projekt, das in der Stadt optimale Lebensbedingungen fördern möchte. Und das nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern auch für Arbeitnehmer, Rentner und Hilfs- oder Pflegebedürftige. Public Health heißt das Zauberwort dazu, und damit ist gemeint, dass Gesundheit nicht länger nur als private Angelegenheit gesehen werden soll, sondern auch als eine kommunale Aufgabe. Wie kann das ganz konkret im städtischen Alltag aussehen? Wie motiviert man kommunale Einrichtungen, an einem gemeinsamen guten Lebensgefühl zu arbeiten? Kann Gaggenau möglicherweise zum Vorbild für andere Kommunen in Deutschland werden? Diese Fragen wollen wir heute diskutieren, und Sie können sich wie immer an unserer Sendung beteiligen. Was macht für Sie eine Stadt besonders lebenswert? Was muss eine Kommune leisten, damit Sie sich dort wirklich zu Hause fühlen? Rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 00800 44 64 44 64, noch einmal 00800 44 64 44 64, oder Sie mailen uns an länderzeit@deutschlandfunk.de. Mein Kollege Michael Röhl wird sich dann im Laufe der Sendung bei uns melden und Ihre Vorschläge oder Fragen zusammenfassen. Wir sind im Rathaus, im Foyer der Stadt Gaggenau. Eigentlich wollten wir nach draußen gehen, aber es ist sehr, sehr zugig und kühl geworden. Deshalb sind wir jetzt hier im Foyer, wo also auch immer wieder Bürger durchs Foyer gehen. Und der Chef des Hauses sozusagen, Herr Florus, der Oberbürgermeister, steht neben mir. Herr Florus, die Förderung der Gesundheit der Bürger ist ja sicherlich ein Anliegen, das alle Städte auf der Agenda haben. Das kann man wahrscheinlich sagen. Was wollen Sie in Gaggenau anders machen?
Ja, guten Morgen. Und ich denke daran, dass alle Städte versuchen, das Betreuungsangebot und auch in Richtung Gesundheit zusammen mit den Bürgern Lösungen zu suchen. Aber dieses gemeinsam mit der Wissenschaft, Bürger und Verwaltung eine Lösung zu finden, indem man dort auch erarbeitet, das ist was Neues. Diesen Weg suchen wir gerade. Und ich glaube, dass es in vielen Punkten, auch in Schulen, in Kindergärten, wie auch in Altenhilfe, es Dinge gibt, die verbessert werden müssen. Und ich bin der Meinung, dass es eine kommunale Aufgabe ist. Das war ja die Frage von Ihnen. Das heißt, oft von den Bürgern muss es gemacht werden. Ist sich der Bürger selbst verantwortlich? Ich glaube, nein, die Verwaltung muss mindestens Hilfestellungen geben, damit auch das in einer Stadt gut funktioniert.
Sie haben die Wissenschaft schon angesprochen. Der Wissenschaftler steht direkt daneben, Professor Joachim Fischer. Sie sind vom Public Health Institut in Mannheim und haben sozusagen eine Partnerschaft mit Herrn Florus, sind Sie eingegangen. Was können Sie Herrn Florus genau bieten, um sozusagen die Stadt hier lebenswerter zu machen?
Der Unterschied, den Wissenschaft dazu beitragen kann, ist, dass wir berufsmäßig uns damit auseinandersetzen, was hat irgendwo auf der Welt funktioniert, was sind erfolgreiche Beispiele, und dass wir die Zeit haben und auch die Expertise zu analysieren, warum hat es funktioniert. Beispiel, warum hat in Michelfeld es funktioniert, dass man dort die Kinder mehr Bewegung haben, dass das sich mehr bewegen, Erfolge hat. Was hat in anderen Ländern funktioniert?
Michelfeld, vielleicht ganz kurz dazwischen, ist eine Gemeinde, auf die kommen wir später noch zu sprechen. Aber vielleicht erst mal in Gaggenau. Was haben Sie hier gemacht? Sie haben ja vor gut einem Jahr angefangen, haben sich hier vorgestellt. Wie war da die Resonanz der Bürger?
Die Resonanz war am Anfang erwartungsweise verhalten, weil die Presse schrieb, die machen da ein Experiment. Und dann war die Befürchtung, die kommen jetzt und bringen die Wohlfühlpille mit, die man in der Apotheke für 10 Euro kaufen kann, so funktioniert das nicht. Dann war die zweite Erwartung, die kommen jetzt und schreiben uns vor. Also wer nicht 10.000 Schritte mindestens läuft und Rauchen aufhört, der kann sofort aus Gaggenau verschwinden. Und als wir dann gesagt haben, wir wollen uns erstmal mit euch unterhalten, wir wollen erstmal rausfinden, was gibt es hier schon, was können wir statt über die Menschen zu forschen, mit den Menschen gemeinsam herausfinden und gemeinsam mit euch, mit unserer Expertise, eher so wie ein Hausplan, wie ein guter Architekt, das Haus der Lebensqualität in Gaggenau mit euch gemeinsam entwickeln, dann ist die Zustimmung langsam gekommen. Und wie ein guter Architekt auch erstmal zuhört, sind wir jetzt am Zuhören im Moment.
Was ist denn dabei rausgekommen? Also Sie haben gesagt, Sie haben ja so eine Art Bestandsaufnahme bisher gemacht. Ich glaube, an den Schulen bislang, bei den Arbeitgebern, das steht noch an, das Treffen. Was ist denn dabei herausgekommen? Vielleicht greifen Sie ein, zwei Stichpunkte heraus.
Zusammengefasst kann man sagen, es sind sehr viele Dinge bereits auf dem richtigen Weg. Ganz besonders hervorheben möchte ich, was gar genau für die alten Menschen an strukturellen Veränderungen gemacht hat. Das ist ausgesprochen vorbildlich. Und wir sehen, dass in den einzelnen Kindergärten, soweit wir es bislang erfahren haben, oder in den Schulen, viele Aktivitäten bereits auf dem richtigen Weg sind. Worum es geht, ist, die richtige Dosis zu finden, die richtige Anwendung. Beispielsweise, wenn Sie alle zwei Wochen mit den Kindern eine Stunde nach draußen gehen, hat es eine andere Wirkung, als wenn Sie es jeden Tag machen. Es geht also jetzt darum zu gucken, gibt es anderswo angewandte Beispiele, kann ich später noch davon erzählen, die die Wirkung dessen, was es schon gibt, verstärken würden. Worum es nicht geht, ist, mit irgendetwas reinzukommen, was niemand haben möchte.
Das heißt, Sie wollen da schon auch immer in sehr enger Abstimmung mit den einzelnen Trägern sein, was da vielleicht noch dazukommen könnte. An dieser Stelle könnte ich jetzt gut Frau Fischer fragen. Sie sind hier Sprecherin für die Schulen in Gaggenau. Wie war denn die Reaktion, sage ich jetzt mal, erstmal der Lehrer auch auf diese Befragung, was im Moment schon getan wird für die Schülerinnen und Schüler, also um Gesundheit zu fördern?
Also momentan ist die Reaktion noch etwas verhalten, weil vieles der Besprechungen ist bisher über Schulleitungen gelaufen, über Dienstbesprechungen. Wir haben jetzt aktuell den Erhebungsbogen, was macht denn die Schule konkret im Bereich Gesundheitsprävention, gesundheitsfördernde Maßnahmen. Bis Ende Juni ist so die Frist, in denen wir quasi mit dem Kollegium all die Punkte sammeln werden. Und das Ganze wird dann an Professor Fischer und sein Team gehen. Und wir hoffen natürlich schon, dass wir nach der Auswertung gute Anregungen bekommen, wo wir die Strukturen verbessern können, die Situationen verbessern können. Ich denke, wenn man querbeet schaut, Gaggenau ist schon eine Weile unterwegs. Herr Floros hat es angedeutet, die Betreuungsangebote auszuweiten, mehr im Bereich Gesundheit zu tun. Viele Schulen sind jetzt auf dem Weg, Bewegungsparcours zu erstellen. Manche haben schon, manche wollen es. Also da sind wir einfach in einem tollen Netzwerk hier mit der Stadt. Und wir hoffen natürlich auch, dass durch diese Aktion das Netzwerk sich noch mehr ausweitet.
Jetzt schauen wir uns doch vielleicht einfach auch mal Schüler an, die Sie wahrscheinlich tagtäglich auch sehen, die jetzt vielleicht nicht so eine Lust haben, sich zu bewegen und lieber mit dem Handy spielen, worüber ja auch viele Eltern klagen, dass manche eben gar nicht mehr so gerne rausgehen wollen oder sich überhaupt bewegen wollen und auch nicht unbedingt was Gesundes essen möchten. Wie packen Sie denn diese Schülerinnen und Schüler dann an?
Also ich denke, Schüler zu Hause ist noch mal eine andere Ebene wie Schüler in der Schule. Da hat man eine Gruppe, da hat man eine ganze Klasse, da sind Vorbilder mit dabei. Wir sehen schon, dass viele Schüler sich gerne gut bewegen möchten. Auch das Thema gesunde Ernährung wird immer wieder angegangen über zahngesundes Frühstück. Wir haben in der Grundschule seit diesem Jahr, andere Grundschulen in Gaggenau schon mehrere Jahre, das Klasse 2000-Programm vom Lions Quest, vom Lions Club, Entschuldigung, wo ab der ersten Klasse mit Modulen die Gesundheitsförderung und Bewegungsförderung spielerisch angegangen wird. Und indem man die Leute informiert, die Kinder informiert, sie Experimente machen lässt, quasi eine Haltungsänderung herbeiführen möchte.
Das heißt, eine Haltungsänderung?
In dem Moment, wenn ich weiß, was gesunde Ernährung in meinem Körper tut, welcher Weg nimmt das Essen, wie kann ich das verbessern, kann man natürlich auch im Vornherein sagen, am Ende Klasse 4 sollte rauskommen, okay, ich möchte jetzt lieber mehr gesundes Essen zu mir nehmen, dass die Kinder auch erfahren, wo sind die Risiken. Aber das alles nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern indem man sie spielerisch mit ins Boot holt.
Wie bringt man denn jetzt, Herr Professor Fischer, und auch an Herrn Floros die Frage, all die Spieler, die jetzt in der Stadt so zusammenkommen, auch zusammen an einen Tisch? Vielleicht Herr Floros zuerst.
Gut, ich habe in den letzten 10 Jahren ein sehr gutes Netzwerk aufgebaut. Und das war auch, glaube ich, der Ansatz von Herrn Professor Fischer, Wir haben uns ja beim Gesundheitsstrategiekongress kennengelernt und wo ich meine Stadt vorgestellt habe, hat er gesagt, das wäre was für ihn und Gaggenau. Und ich habe das Netzwerk, stehe ich ihm zur Verfügung. Ich habe zu allen Pfarrern und auch dementsprechenden Erzieherinnen, Leiterinnen gute Kontakte und den Schulleitern ein wirklich sehr gutes Verhältnis, weil die Schulen sehen auch, dass die Stadt, die Kommune, die Verwaltung was für die Schulen tut. Und
nämlich?
Wir stecken sehr viel Geld in die Fachräume, aber auch in Mensen, dementsprechende Ganztagesschulbereiche, wird eigentlich jedes Jahr zwischen 2 bis 3 Millionen Euro investiert, Betreuungsangebote auch. Und das sehen natürlich auch die Schulleiter wie auch die Leiterin der Kindergärten. Und so gesehen ist es sehr positiv. Die Bürgerschaft steht auch dahinter, der Gemeinderat. Das ganze Netz ist vorhanden. Und deswegen glaube ich schon, dass wir auch gemeinsam, wie ich es gesagt habe, sehr viel erreichen können, weil wir schon eigentlich zusammenarbeiten. Jetzt geht es nur noch um die Optimierung.
Aber der Gemeinderat hat ja am Anfang so ein bisschen kritisch reagiert. Ne? Dem war das alles ein bisschen schwammig, was da so vorgestellt wurde vom Professor Fischer. Wie haben Sie den denn dann überzeugen können jetzt?
Ja gut, am Anfang, und das ist auch die Sache vom Hauptorgan, haben sie ja Bedenken gehabt, dass es eventuell sehr viel Geld kostet. Das ist gleich wie bei der Inklusion. Da sagt jeder, ich kann nicht gleich alle öffentlichen Gebäude mit Aufzügen machen. Das ist auch gar nicht sinnvoll oder machbar. Aber das Stück für Stück, und das hat man jetzt erkannt, dass diese Gesundheitsstrategie eigentlich, sagen wir mal, die kleinen Rädchen sind, die gar nicht mehr so viel Geld kostet. Die Hardware, die Gebäude haben wir eigentlich, die muss man noch optimieren. Jetzt geht eher das Angebot zu verbessern, gemeinsam mit dem Ehrenamt, mit Vereinen, dass man gerade in unseren Sporthallen vielleicht noch mehr Nutzen rausholen kann oder in den Schwimmbädern, dass man überall versucht, dort noch mehr Angebote zu schaffen für die Jugendlichen.
Und Sie wollen ja auch mit den Arbeitgebern sich an einen Tisch setzen. Ein großer Arbeitgeber ist Daimler hier am Ort sozusagen und 3.800 Mitarbeiter. Auch dort steht Gesundheitsvorbeugung, Prävention ganz, ganz groß. Vitale Fabrik ist ein Stichwort. Und meine Kollegin Eva-Maria Götz hat sich gestern mal dort umgeschaut, was das eigentlich heißt.
Es ist Mittagszeit, also die Kantine ist sehr belebt, es ist viel Betrieb hier. Aber bevor man die eigentliche Kantine betritt, ist hier eine große Tafel an der Wand. Da steht drauf, Vitale Fabrik, unser Antrieb für die Zukunft. Was hat es damit auf sich?
Ja, die Vitale Fabrik ist bei uns ein Markenzeichen, welches das Thema betriebliche Gesundheitsförderung und Gesundheitsmanagement vereinbart. So haben wir Kurse, Fitnessprogramme, Rehabilitationskonzepte, die wir anbieten. Wir organisieren unsere Arbeitsplätze neu. Wir gestalten auf Basis ergonomischen Standards die Funktionsprofile neu, sodass wir auch unseren Verantwortungen gerecht werden, eine älter werdende Belegschaft bzw. Gesellschaft hier am Standort auch weiterhin ordentlich und gut in ihren Funktionsprofilen beschäftigen zu können.
Was gibt es denn heute in der Kantine? Ein Pasta- und Gemüsebuffet, es gibt Grill und Wok und Salate. Herr Schloss. Welche Rolle spielt das Kantinenessen in dem Gesundheitsmanagement, das Sie hier verantworten?
Man isst ja hier die meiste Zeit am Tag und da legt man schon auch Wert auf ein gesundes, auf ein leichtes Essen, gerade auch im Sommer. Ich bin der Koordinator der Vitalen Fabrik und Vitalis heißt ja lebendige Fabrik. Und wir haben unter der Vitalen Fabrik das Thema Gesundheit, Kreativität, geistige Fitness, aber auch Kultur- und Qualifizierungsangebote gebündelt.
Dann gehen wir mal weiter. Wir stehen auf der Terrasse neben der Kantine, hier kann man auch draußen sitzen. Und wir blicken in einen großen Garten und dort sind Kunstwerke zu sehen. Gehört das auch zur Vitalen Fabrik?
Ja, Sie werden lachen, auch das gehört zur Vitalen Fabrik. Was wir hier sehen, ist ein Skulpturenpark mit Skulpturen, die aus unserer Fabrik von Auszubildenden selbst produziert und aufgebaut worden sind. Wir versuchen hier auf künstlerischen und spielerischen Art und Weise das Thema Vitale Fabrik auch noch in einer anderen Facette zu betrachten. Die erste Skulptur zum Beispiel beschäftigt sich ausschließlich mit dem Thema Vielfalt. Vielfalt in der Fabrik. Wir haben so viele unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Geschlechter, unterschiedliche Herkünfte in der Fabrik. Vielfalt pur. Und auch das gehört zur Vitalen Fabrik, dass wir diese Vielfalt unter einen Nenner bekommen.
Guten Tag. Ich würde gerne mal von Ihnen wissen, Sie haben ja hier sehr viel Angebote an Sport, an Gesundheitsvorsorge. Nehmen Sie daran teil?
Ja, ich bin im Fitnessstudio hier im Werk und auch bei SG Stern in manchen Veranstaltungen war ich schon dabei.
Was ist das?
Das ist der interne Verein hier, der interne Sportverein.
Ich bin auch im SG Stern mit dabei, bin Skifahren mit dem SG Stern und wenn Seminare angeboten werden zum Stressmanagement oder irgendwas, gehen wir auch regelmäßig hin.
Hier in Gaggenau haben wir über 20 Sportsparten, wo unsere Mitarbeiter einfach die Chance haben, ihren eigenen Sport mit Kollegen im Betrieb oder nahe der Betriebszeiten gemeinsam zu verbringen. Dann gehen wir jetzt mal zu unserem werksinternen Fitnessstudio und Kraftraum, wo Sie sich einfach mal einen Eindruck über das Equipment und die Infrastruktur machen können.
Wir sind jetzt im Gesundheitszentrum. Das ist ein Gebäude in der Nachbarschaft. Und hier wird auch trainiert. Grüße Sie, guten Tag.
Hallo.
Was trainieren Sie hier?
Ich bin hier in einem Programm von unserer Firma. Das heißt 1 plus 12. Das ist so ein Abnehmprogramm. Ziel ist, Gewicht zu reduzieren. Das ist mir auch recht gut gelungen, muss ich sagen. Und die Betreuung findet anschließend hier im Fitnessstudio statt.
Ja, hier ist einiges im Angebot. Laufbänder, Fahrräder, Stepper.
Das ist eine präventive Maßnahme für alle Mitarbeiter ohne Beschwerden, dass für alle Mitarbeiter kostenlos ist. Wenn wir hier nicht die Möglichkeiten unseren Mitarbeitern geben, diese Produkte, diese Angebote zu erfüllen, dann werden wir auch sicherlich zukünftig nicht als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen werden. Ich denke, dass die heutige Jugend und auch die Mitarbeiter sehr wohl auch über diese gesellschaftlichen Trends sich fragen werden, was kann ich für mich selbst tun? Und wir bieten diese Produkte an, haben natürlich auch wohlergehende Mitarbeiter, die tagtäglich ihren Leistungen und unseren Zielen mit gemeinsam verfolgen können.
Ja, Eva-Maria Götz war in der Vitalen Fabrik mit Sebastian Zwickel, dem Personalleiter, dort unterwegs. Und Stefan Hauer ist hier bei mir. Das ist auch ein Unternehmen hier vor Ort. Protektor Florenz Meisch heißt das. Sie stellen her so Zulieferartikel für das Baugewerbe. Herr Hauer, wenn Sie das jetzt so hören, werden Sie da so ein bisschen neidisch, was da bei Daimler angeboten wird? Oder sagen Sie, nö, wir machen auch tolle Sachen?
Also unsere Fabrik ist auch sehr vital, von daher können wir da gut mithalten. Natürlich haben wir mit einer Größe von 412 Mitarbeitern hier vor Ort, 550 Mitarbeitern insgesamt, eine andere Größe. Da muss man schauen, wie man das dann runterbricht auf unsere Größe. Aber bei uns gibt es auch Angebote, Sportangebote mit lokalen Sportstudio, Sportprinz, mit dem wir eine Kooperation haben. Das wird bezuschusst, der Mitarbeiter kann da wirklich sehr kostengünstig mit auch trainieren. Wir haben Jobrad, das ist eine Initiative, da kann der Mitarbeiter ein Fahrrad leasen. Man kennt es vom Dienstfahrzeug, so ähnlich ist es dann mit dem Jobrad. Und da kann er unter anderem, das ist ja immer dann interessant, wenn der Mitarbeiter auch einen wirklichen Vorteil hat, dann geht er auch mehr diese Wege sich zu bewegen, bis zu 52% Steuern sparen bei diesem Modell. Und weil es letztendlich über diese 1% Finanzierung geht und am Ende der Laufzeit kann er für 10% dann das Fahrrad dann auch übernehmen.
Herr Hauer, vielleicht ganz kurz, wenn Sie das gehört haben am Anfang von Professor Fischer, von Herrn Flores, dem Oberbürgermeister, was jetzt hier als Forschungslabor gar genauso geplant ist. Wie sehen Sie das?
Sehr spannend. Wir möchten da auf jeden Fall mitmachen, teilhaben, denn letztendlich ist das eine gesellschaftliche Aufgabe, aber letztendlich auch eine Unternehmensaufgabe, die Mitarbeiter letztendlich da auch mit zu unterstützen, damit sie eben in Richtung Gesundheit, Gesundheitsprävention auch vom Unternehmen da nicht alleine gelassen werden.
Was versprechen Sie sich denn ganz konkret? Weil bisher hört sich das ja noch alles recht theoretisch so ein bisschen an.
Für uns ist ganz wichtig, wir brauchen unsere Mitarbeiter, jeden Einzelnen. Das heißt, jede einzelne Krankheit tut uns weh. Da wollen wir natürlich unterstützen, damit die etwas geringer werden. Sicher gibt es da viele Dinge, die wir als Unternehmen tun können. Da ist bestimmt noch Potenzial da, aber sicher gibt es auch bei jedem einzelnen Mitarbeiter Möglichkeiten, seine Fitness zu steigern. Denn letztendlich geht es um das Thema Lebensarbeitszeit, den Mitarbeiter möglichst lange in seiner Arbeitswelt zu belassen. Wir brauchen jeden Mitarbeiter und deswegen müssen wir da auch einiges tun.
Und da versprechen Sie auch sich konkret was von so einem Netzwerk, sage ich jetzt mal, da in einem Austausch zu sein. Wünschen Sie sich Vorschläge von der Wissenschaft?
Ja, also für uns, gerade für uns ist es wichtig, zusammenzuarbeiten, zu kooperieren mit anderen Unternehmen, mit der Wissenschaft. Denn alleine können Sie diese Dinge nicht alle stemmen. Dafür haben wir nicht die Mannschaft, die da abgestellt wird, sich nur um betriebliches Gesundheitsmanagement ausschließlich zu kümmern. Und aus diesem Grund brauchen wir die Zusammenarbeit.
Ja, an dieser Stelle machen wir eine kurze Pause, denn gleich gibt's die Nachrichten. Aber Sie können sich natürlich gerne beteiligen, wenn Sie Fragen haben, hier an die Stadt Gaggenau, was Sie hier im Forschungslabor genau machen oder vielleicht eigene Erfahrungen schildern wollen aus Ihrer Stadt, was Sie dort als lebenswert empfinden. 00800 44 64 00 44 64, da können Sie sich melden und Ihre Anrufe werden dann gesammelt vorgestellt.
Thank you.
Und wir melden uns wieder aus Gaggenau, aus dem Südwesten von Deutschland. Denn Gaggenau macht sich auf den Weg zu einer Stadt mit den optimalen Lebensbedingungen und ist dazu sozusagen zum Forschungslabor geworden, denn es bekommt wissenschaftliche Begleitung dazu. Wenn Sie sich interessieren für das, was hier passiert in Gaggenau oder vielleicht auch selber Projekte vorstellen wollen aus Ihrer eigenen Stadt, können Sie sich gerne melden unter 00800 44 64 44 64. Noch einmal 00800 44 64 44 64. Jetzt haben wir vor den Nachrichten darüber gesprochen, dass sich ja schon einiges getan hat an den Schulen, auch bei den Unternehmen. Vitale Fabrik bei Daimler, Protektor gibt Angebote für Mitarbeiter, um ein E-Bike zu leasen beispielsweise. Herr Professor Fischer, wie können denn diese Angebote, denn das kann sich natürlich nicht jedes Unternehmen hier in Gaggenau leisten, vielleicht auch so vernetzt werden, dass sie alle voneinander profitieren?
Ich möchte nochmal anknüpfen bei dem Projekt oder dem Programm Vitale Fabrik von Daimler. Das ist bei weitem nicht nur klassische Gesundheitsförderung, wie wir sie an vielen Orten sehen, sondern ein Gesamtkonzept. Wie schaffen wir es, dass die Mitarbeiter hier insgesamt mehr Freude an der Arbeit haben, wertschöpfungsfähiger sind? Und dazu gehören auch Themen wie psychosoziale Faktoren, Führung und so weiter dazu. Das ist dem Werkleiter ein großes Anliegen. Und dieses Konzept, wie überträgt man das jetzt auf ein Netzwerk von kleinen Unternehmen? Weil Protektor ist mit 412 Mitarbeitern noch ein großer hier. Was macht jemand, der nur 25 Beschäftigte hat? Und die Grundidee ist, ein Netzwerk zu schmieden, ein verbindliches Netzwerk zu schmieden, wo die kleinen Unternehmen zusammengenommen die gleiche Kaufkraft oder Veränderungsmöglichkeit haben wie ein mittelgroßes Unternehmen wie Hans Grohe oder AbbVie, also 2.500 Beschäftigte. Und dann sind sie in der Lage, sogar ein noch agileres Gesundheitsmanagement ganzheitlich zu bauen, als es Daimler jetzt hat. Und was darauf fokussiert, dass die Menschen eben gerne an der Arbeit sind, dass es ein attraktiver Arbeitsplatz ist, dass sie lange arbeitsfähig bleiben und dass wir die häufigsten Gründe für Ausscheiden aus dem Arbeitsleben, nämlich psychische Erkrankungen und Muskel-Skeletterkrankungen, wirksam und effizient in den Griff kriegen. Und
Sie haben mir eben in der Pause kurz gesagt, es hängt auch ganz, ganz stark von der Haltung ab. Was meinen Sie damit genau?
Ich möchte es verdeutlichen an einem Beispiel aus einer ganz anderen Welt, aus dem Kindergarten. Ich kann als Mutter, die jetzt zu Hause ist und genügend Einkommen haben, beschließen, dass mein Kind sich gut bewegen soll. Dann kann ich das alleine veranstalten mit viel Aufwand. Ich kann es zum Sport fahren, ins Training anmelden, in den Verein gehen. Das ist eine Ganztagesbeschäftigung für eine Mutter. Was mache ich aber, wenn ich nicht so vorzügliche Bedingungen habe? Und der Ansatz ist, dass man sagt, ja, was ist denn, wenn der Kindergarten etwas ändert? Es gibt beispielsweise die Ballschule in Kindergärten. Da ist empirisch, wissenschaftlich gezeigt worden, dass die, die sich ohnehin schon gut bewegen, die haben nicht so viel Vorteil an diesen vielen Ballspielen. Aber die, die aus benachteiligten Ecken kommen, die machen enorme Fortschritte. Und es schlägt sich nieder, wie wir in Michelfeld gesehen haben, diese Bewegungskompetenz bis in bessere Mathematikleistungen in der dritten Klasse.
Und ich glaube, das greifen wir jetzt direkt mal auf, Michelfeld. Denn der Bürgermeister von Michelfeld, der Herr Wolfgang Binnig, ist zu uns geschaltet und zwar vom SWR-Studio Heilbronn. Herr Binnig, Sie haben jetzt wahrscheinlich schon gut zugehört die ganze Zeit. Bei Ihnen läuft ja, also hier ist ja noch so eine Experimentierphase in Gaggenau, bei Ihnen läuft es ja schon richtig gut. Können Sie uns vielleicht erzählen, was gut läuft?
Ja, vieles läuft gut bei uns. Wir haben auch entsprechend schon Erfahrung in diesem Bereich. Wir sind bereits 2010 eingestiegen. Das Thema kommunale Gesundheitsprävention, ganzheitlich gedacht in einer Kommune mit allen relevanten Partnern, nicht nur am Tisch, sondern auch mit Aktivitäten, die dann verbindlich angewendet werden, die im Curriculum der Grundschule, in den pädagogischen Konzepten unserer Kitas fest verortet sind und da, wie es Professor Fischer ausgeführt hat, im täglichen Ablauf stattfinden und damit auch eine nachhaltige Wirkung erzeugen. Und das für die Kinder von der Krippe, also vom Kind, von der Familie mit einem Jahr bis Ende des Grundschulalters, also durchgängig nachhaltig mit verschiedenen Aktivitäten, die aufeinander aufbauen.
Wie gehen Sie denn vor, Herr Binnig, wenn wir haben ja immer wieder die Schüler, die jetzt, sage ich jetzt mal, ein bisschen Bewegungsmuffel auch sind oder Kinder oder auch Erwachsene. Nicht jeder ist ja gerne unterwegs, sondern viele sitzen ja auch gerne auf dem Sofa. Wie gehen Sie denn da vor?
Ja gut, bei uns auch die breite Bewusstseinsbildung. Wir haben alle Kitas in kommunaler Trägerschaft. Das heißt, wir erreichen auch alle Familienhäuser in dieser Bewusstseinsbildung für gesunde Ernährung, für Bewegungsförderung, für gesunde Erhaltung. Und praktisches Beispiel, dass wir tatsächlich im Wochenablauf der Kitas die Bewegungsförderung haben mit zusätzlichen Angeboten, mit zusätzlichen Sportstunden. Wir bieten jedem Kind eine motorische Grundlagenausbildung in Kita und Schule, also unabhängig davon, ob sportaffin schon ist, einfach diese Grundfertigkeiten, die dann auch zu einer Bewusstseinsbildung führen, dass Bewegung einfach gut tut. Und das spiegelt sich natürlich dann auch in die Elternhäuser hinein.
Mhm. Herr Binnig, Sie haben ja einen längeren Prozess schon hinter sich, auch mit dem Gemeinderat. Was muss sich denn eigentlich in so einer Gemeinde konkret verändern? Also Ihre Gemeinde ist natürlich wesentlich kleiner, 3.800 Menschen leben bei Ihnen. Aber was muss sich auch da im Miteinander ändern, damit alle so an einem Strang ziehen?
Ja gut, wir sind 2010 eingestiegen in dieses Thema, haben es 2013 auf die strategische Ebene der Gemeindeentwicklungsplanung gehoben als eigenes Handlungsfeld, die kommunale Gesundheitsprävention, von daher auch kommunalpolitisch eine ganz andere Wahrnehmung dieses Themas Gesundheit, das meiner festen Überzeugung nach, ähnlich wie das Thema Bildung, einen ganz zentralen Faktor im gesellschaftlichen Leben spielt. Also die Rückendeckung des Gemeinderats war da, wir hatten hervorragende Strukturen durch unser familienpolitisches Gesamtkonzept, auf die wir aufbauen konnten. Bei uns sind
Das heißt hervorragende Strukturen. Können Sie das vielleicht noch mal ein bisschen genauer schildern?
Genau, das ist auch eines der Erfolgsrezepte, dass wir sagen, wir haben in der Kommunalverwaltung, also im Rathaus, die Strukturen geschaffen mit einer Familienbeauftragten. Wir haben in dem Arbeitskreis den Schulleiter mit zwei Lehrkräften. Wir haben die Kindergartenleitungen. Wir haben die Vorsitzenden der Sportvereine und die Kirche und die Landfrauen am Tisch. Das heißt, das gesamte gesellschaftliche Leben ist am Tisch und es entscheidet auch gleich. Das ist, denke ich, auch ganz wichtig, dass wir einig sind, was richtig und wichtig ist und dann setzen wir es auch um. Und das hat ja auch unseren Gemeinderat überzeugt, dass eigentlich die gesellschaftlich relevanten Akteure in einem gemeinschaftlichen Leben davon überzeugt sind, das Richtige zu tun.
Wie oft sitzen Sie zusammen?
Wir treffen uns vierteljährlich in diesem Kreise. Ich leite auch die Arbeitskreissitzungen selbst, weil man muss ehrlich sein, es sind Höhen und Tiefen, die man durchläuft. Professor Fischer war auch schon bei den Arbeitskreissitzungen dabei. Und von daher sind wir alle davon überzeugt, das Richtige zu tun. Aber wir wollen auch zielgerichtet die Maßnahmen voranbringen. Und von daher sind wir auch dankbar. Und es braucht auch diese fachwissenschaftliche Begleitung. Wir haben über die letzten 8 Jahre Tausende von Maßnahmen ist überspitzt, aber vieles getan. Aber jetzt auch zu schauen, was ist zielgerichtet, was ist richtig und nachhaltig wirkend.
Wovon haben Sie denn profitiert in Sachen Wissen von Herrn Professor Fischer? Also was konnte er Ihnen mitbringen, dass Sie jetzt auch in die Tat umsetzen konnten?
Ja gut, wir sind gerade in dieser nächsten Stufe zu evaluieren, wie wirken die verschiedenen Maßnahmen, die wir in den Bildungskonzepten, im Curriculum der Schule, wie gesagt, nachhaltig verankert haben, angefangen von dem Thema bewusste Ernährung, also Ernährungsführerschein, gesundes Frühstück, über die motorische Grundlagenausbildung. Was sind es tatsächlich für Effekte bei den Kindern, die wir jetzt evaluieren und dann schauen, sind es auch die richtigen, mit den richtigen Schwerpunkten, die wir legen.
Schauen wir vielleicht doch noch mal nach Gaggenau. Herr Juch, Sie sind hier beim Bayerischen Tagblatt, stellvertretender Redaktionsleiter. Hat das Projekt Forschungslabor Gaggenau eigentlich jetzt in diesem Jahr schon mal, war das schon mal Thema bei Ihnen? Stand das schon in der Zeitung im Jahr 2017?
Ja, um das Projekt ist es zuletzt ein bisschen ruhig geworden, nachdem der Anfang sehr turbulent war mit überregionaler Berichterstattung und Aufmerksamkeit. Selbst der Spiegel hat berichtet. Zuletzt ist es ein bisschen ruhiger geworden, aber ich denke, das ist auch ganz normal in dem Stadium dieses Projekts. Der Herr Fischer hat es angedeutet, zurzeit ist man dabei, die Basics zu legen. Das läuft auch eher im Hintergrund ab. Das ist auch, denke ich mal, für die Öffentlichkeit jetzt noch nicht so entscheidend, weil was dann letztendlich bei rauskommt, das wird dann der weitere Prozess ergeben. Grundsätzlich, denke ich, ist das sehr positiv für Gaggenau, auch für die ganze Region, dass so ein Pilotprojekt hier zu uns in die Region gekommen ist. Man ist im Gespräch, das zeigt ja auch die Sendung, die wir hier gerade machen. Gaggenau macht auf sich aufmerksam als attraktiver Wohnstandort, der vielleicht mehr macht im Bereich Gesundheitsprävention als andere. Wo ich allerdings skeptisch bin, das ist, wenn es dann an die konkrete Umsetzung der einzelnen Projekte geht. Das ist bei Strategieprozessen ja immer irgendwie so, es hört sich am Anfang alles toll an. Wenn aber dann konkret was gemacht werden soll, scheitern diese Sachen oft an verschiedenen Problemen, die man am Anfang gerade der Bürger vielleicht auch noch nicht so richtig auf dem Schirm hat. Und da bin ich sehr gespannt, ob das hier in Gaggenau erfolgreicher läuft, als das bei anderen Kommunen schon der Fall gewesen ist.
Haben Sie ein Beispiel vor Augen?
Ja, vor einigen Jahren gab es in Forbach ein ganz ähnlich gelagertes Projekt. Das nannte sich Lebensqualität durch Nähe. Forbach ist ja gerade hier 3 Kommunen weiter, noch etwas mehr im Schwarzwald, auch eher eine strukturschwache Gemeinde im Vergleich zu Gaggenau. Dort war auch die Euphorie am Anfang sehr groß. Der Bürgerbeteiligungsprozess war am Anfang fast gigantisch, würde ich sagen. Ist aber dann peu à peu abgeflaut, weil man gemerkt hat, so richtig kommt man nicht weiter und letztendlich ist das Projekt im Sande verlaufen.
Fragen wir doch jetzt mal eine engagierte Bürgerin, Jutta Walter. Sie sind Ehrenamtlerin hier in Gaggenau. Sind Sie auch so mit Euphorie dabei, wie das jetzt gerade von dem anderen Projekt geschildert wurde?
Ja, das bin ich schon. Ich finde das Projekt sehr interessant. Wir hatten vor einiger Zeit eine Kick-Off-Veranstaltung hier im Rathaus, wo viele ehrenamtliche Bürger dabei waren, Vereinsvorstände, Kirchen, zu denen ich mich auch zähle, weil ich eine Kirchengemeinde leite. Es wurden viele Ideen auf den Weg gebracht, wie kann man dieses ganze Projekt überhaupt umsetzen? Und ich denke, da sind wir Ehrenamtlichen sehr wichtig. Denn wir sind hier in Gaggenau auch mit Unterstützung der Kommune sehr gut untereinander vernetzt. Und ohne diese Vernetzung und die Bürger wirklich direkt anzusprechen, wird dieses Projekt sicherlich keine Zukunft haben.
Wo sehen Sie denn Ansatzpunkte, sage ich jetzt mal, wo auch verstärkter zusammengearbeitet werden muss, also wo man auch mehr aufeinander zugehen muss? Wir haben eben schon von gehört, von den Strukturen, und man muss regelmäßig zusammensitzen, auch dranbleiben.
Genau, also das ist ein ganz wesentlicher Punkt, das sehen wir ja in anderen Projekten auch. Wenn man das nicht dranbleibt an der Geschichte, dann verläuft es wie in Forbach sicherlich im Sande. Also es ist wichtig, sich regelmäßig zu treffen, denke ich. Es ist wichtig, sich auszutauschen über den Stand der Dinge. Wie weit sind wir im Moment? Denn für mich zählt zu der Gesundheit sicherlich nicht nur die Prävention bei Kindern, was kann man machen motorisch, sondern auch die ältere Generation und 40 plus spielt eine wesentliche Rolle. Und für mich gehört das Gesamtbild zur Gesundheit.
Also gibt es denn da auch Impulse, sage ich jetzt mal, wenn man sich anschaut, die Bevölkerungsgruppe 40 plus?
Also ich denke schon. Also es ist, die Leute leben immer mehr alleine, es gibt immer mehr Singles. Man muss immer mehr gucken, dass man Gemeinschaften zusammenkriegt, auffordert, was zusammen zu machen. Wir merken ja auch so ein bisschen in den Vereinen, dass es bröckelt, dass viele Leute aus den Vereinen rausgehen, weil sie einfach die Zeit nicht mehr haben oder alleine sind, sich nicht trauen, alleine den Schritt zu machen, irgendwo hinzugehen, auch ganz wichtig. Und für mich ist dieses ganze Gesundheit, hängt eigentlich mit allen zusammen. Also Lärm zum Beispiel spielt eine ganz große Rolle für mich. Der Lärm, die Leute, man merkt, die Leute sind total lärmempfindlich. Kann man da was machen? Kann man da Gaggenau besser schützen? Gibt es da Möglichkeiten? Bewegung natürlich ganz wichtig. Und eben versuchen, die Leute mitzunehmen auf diesem Weg.
Jetzt haben wir eben schon auch das Stichwort gehört der älteren Bevölkerung. Natürlich wird auch hier bei der Altenhilfe einiges getan. Und wie das genau umgesetzt wird, also wie man ältere Menschen unterstützt beim Älterwerden oder auch wenn sie pflegebedürftig sind, ihnen möglichst viel Freiraum noch gibt und Gestaltungsraum, das hat Eva-Maria Götz gestern in Erfahrung gebracht.
Das Eiplerhaus liegt in einem Neubaugebiet, ein wenig am Rande der Innenstadt von Gaggenau. Und neben mir steht Herr Koch. Und wir gehen jetzt zusammen in das Haus und Sie erzählen mir, was das Besondere ist, schon hier in dem Eingangsbereich.
Ja, also wenn wir hier in das Haus eintreten, sieht man schon, dass wir hier nicht in den klassischen Eingangsbereich eines Pflegeheims eintreten. Also es fehlt die klassische Pforte, es fehlt überhaupt der Eindruck, in ein Pflegeheim zu gehen. Man hat mehr so den Eindruck, als wenn man in ein Wohnhaus ginge. Und das ist ja ganz bewusst so gewählt. Sieht eher aus wie eine normale Wohnungseingangstüre, ne? Man muss erst mal läuten, wenn man überhaupt rein will, wie bei Ihnen und bei mir zu Hause auch.
Willkommen steht erstmal auf der Tür. Und wenn wir die Türe öffnen, dann stehen wir im Wohnbereich in der unteren Etage, mitten in einer Wohnküche. Alles ist offen und ist hell. Gekocht wird mitten im Raum und es gibt mehrere große Tische. Es sitzen auch schon einige Bewohner hier am Tisch und warten auf das Mittagessen. Herr Koch, erklären Sie mir mal, wie das hier alles funktioniert.
Ja, also wir haben hier eine Einrichtung, die quasi nach dem Hausgemeinschaftskonzept organisiert ist. Das heißt, hier steht, sag mal, Leben und Wohnen wie zu Hause im Vordergrund. Wir haben hier eine Alltagsbegleiterin, das ist unsere Eva, die Präsenzkraft, die hier die Mahlzeit vorbereitet.
Was gibt es heute?
Heute gibt es Blumenkohlbratlinge, Salzkartoffelchen, eine Kräuterkäsesoße.
Was machen Sie sonst hier mit den Bewohnern tagsüber?
Ich bin mehr da für Kuchen backen und kochen. Und wenn sie Kummer haben, dann kommen sie zu mir. Dann tun wir drüber reden. So Mama für alles.
In der Regel ist es so, dass wir in der Hausgemeinschaft immer eine Präsenzkraft haben, die ganze Zeit in dieser Wohnküche auch für die Bewohner ansprechbar ist. Daneben haben wir dann noch Alltagsbegleiter, die für die Beschäftigung der Bewohner zuständig sind. Dann natürlich Pflegekräfte. Hausgemeinschaften sind so aufgeteilt, dass wir zwei Gänge haben. Einmal mit 8 Einzelzimmer, einmal mit 7 Einzelzimmer. Und wenn Sie sich den Gang mal anschauen, sieht man schon, dass wir hier auch ganz bewusst auf klassische institutionelle Kennzeichen verzichtet haben, wie das in klassischen Pflegeheimen der Fall ist. Zum Beispiel unsere Rufanlage, die ist hier in den Türschildern integriert und befindet sich jetzt nicht an der Decke, wie man das vom Krankenhaus her kennt. Wir haben hier keine klassischen Handläufe, ja, sondern es soll aussehen wie zu Hause. Jeder Bewohner verfügt auch über einen eigenen Briefkasten, sodass auch da die Privatheit an der Stelle auch gewährleistet ist.
Erzählen Sie mir ein wenig von Ihrem Leben hier im Eiplerhaus.
Ja, nach meiner Ansicht fühle ich mich hier wohl und ich bin bis jetzt zufrieden.
Können Sie denn hier ein bisschen auch mithelfen? Machen Sie das manchmal?
Ja, ich mache das. Ich tue manchmal die Handtücher falten und wenn Wäsche anfällt, dann helfe ich dann mal in der Wäscherei damit und so.
Ja, ich tue halt so ein bisschen mithelfen, was es so geht. Ich bin ja noch ein bisschen rüstig. Ich meine, wenn ich nicht kann, kann ich nicht. Aber solange ich kann, will ich was machen. Ich will mich betätigen. Vorher habe ich Frühstücksgeschirr weggeräumt. Nachher helfe ich, wenn die Schwester Eva die Maschine ausräumt. Ich tue es immer dann wegräumen. Ihre zuliebe. Ich meine, sie hat ja so viel für 15 Personen. Eine Hand wäscht die andere.
Eva-Maria Götz ist mit uns durchs Eiplerhaus gegangen, hier dem alten Pflegeheim in Gaggenau. Peter Koch hat sie auch ein bisschen geführt und ist jetzt hier bei uns. Herr Koch, Sie sind der Geschäftsführer und man hat tatsächlich auch das Gefühl gehabt, Sie wollen wirklich die alten Menschen fördern, solange es geht, auch in ihrer Autonomie zu bleiben. Ist das so ein Teil Ihres Leitbildes?
Ja, also das umschreibt ganz gut unser Leitbild. Ja, wir können es überschreiben, Normalität und Eigenverantwortung so lange wie möglich. Ja. Hilfe und Pflege an der Stelle nur, wo es nötig ist, um einfach die Ressourcen der älteren Menschen, die bei uns leben, so lange als möglich zu erhalten und teilweise auch noch zu fördern. Da haben wir auch schon sehr gute Beispiele, wenn Bewohner jetzt bei uns aus ihrem häuslichen Umfeld oder aus anderen Einrichtungen einziehen, die am Anfang teilweise ja, viele einfachste Tätigkeiten gar nicht mehr ausüben können, ja, weil sie einfach an der Stelle nicht gefordert wurden, entwickeln sich ganz gut, wenn sie in der Einrichtung sind, ja, erschließen sich wieder Fähigkeiten, die irgendwie verdeckt waren und ja, sorgt auch für ein Stück Zufriedenheit. Ja.
Viele ältere Menschen wollen ja gar nicht so gerne ins Altenheim. Wie gehen Sie damit um? Also wie nehmen Sie die Menschen damit auf?
Ja, ich meine, wir haben sehr viele stereotype Vorstellungen von Altenpflegeeinrichtungen. Ja, und gerade mit diesem Konzept, wir merken das ganz bewusst, also diese Einrichtung ist vor 2 Jahren jetzt in Betrieb gegangen, war ein Ersatzneubau für eine Einrichtung, die wir gerade sanieren. Das heißt, es sind Bewohner, die schon viele Jahre im Pflegeheim gelebt haben, hier eingezogen. Für die war das erstmal ein Kulturschock. Ja, also so das klassische Pflegeheim, wo einem eigentlich alles abgenommen wurde und auf einmal kommt man in ein Haus, wo man dann auf einmal gefördert wird. Ja, gefordert wird vor allem auch, ja, helfe beim Tischdecken, ja, so ganz einfache Dinge. Aber wir sehen, mit der Zeit hat sich das wirklich so entwickelt, dass die Leute das wirklich auch wollen. Und jeder, der neu ins Haus kommt, kommt schon mit diesen konkreten Vorstellungen auch hier rein. Hier ist ein Haus, das unterscheidet sich wesentlich von einem klassischen Pflegeheim. Hier kann ich Autonomie leben und meine Fähigkeiten so lange als möglich auch letztendlich umsetzen. Mhm.
Werden denn bei Ihnen auch die Mitarbeiter gesundheitlich gefördert? Also was wird da getan?
Ja, also an dem Thema sind wir auch jetzt gerade parallel zur Gesundheitsstrategie hier in Gaggenau auch dran, einfach unsere Mitarbeiter an der Stelle auch noch weiterhin zu fördern. Es ist für uns ganz wichtig hier, vor allem auch im Bereich der Menschen, die auch die älteren Herrschaften bei uns betreuen, eine Lebenszufriedenheit, eine Arbeitszufriedenheit herzustellen, hier auch für eine stabile Konstitution, für eine stabile, vor allem auch psychische Gesundheit zu sorgen, um dort die Mitarbeiter letztendlich auch fit zu machen für den.
Wie machen Sie das?
Ja, ganz konkret, wir haben in unseren Einrichtungen unseren, schreiben es als Wir-Prozess angestoßen, indem wir jetzt einfach mit den Mitarbeitern gemeinschaftlich unsere grundsätzlichen Werte, unsere Arbeit erarbeiten im Moment und da letztendlich die Kraft daraus schöpfen wollen für die tägliche Arbeit, die in einem Pflegeheim sicherlich nicht so ganz einfach ist.
Ja. Und jetzt kommt natürlich noch eine Schlüsselfrage. Was erwarten Sie von Professor Fischer? Welche Impulse aus der Forschung, die Ihnen vielleicht dann noch zusätzlich helfen können?
Ja gut, also ich denke, so allgemeine verbindliche Dinge, die jetzt schon an anderer Stelle ausprobiert wurden, wir haben ja schon einige Beispiele jetzt hier gehört, wie wir die jetzt in unsere Einrichtungen mit integrieren können und das auch unseren Mitarbeitern anbieten können. Und das ist das, wovon wir uns jetzt wirklich auch was versprechen. Ja? Wir haben so Netzwerkgedanken. Wenn ich jetzt gerade das Beispiel von der Firma Maisch höre, auch an diesem Thema mit diesem Jobfahrrad, sind wir ganz konkret in unseren Einrichtungen jetzt dran. Also man muss ja das Rad nicht immer neu erfinden, sondern einfach, wir haben hier Partner vor Ort, die uns irgendwelche Beispiele auch vorgeben, ja? Wo wir einfach sagen, wie können wir das in unsere Einrichtungen integrieren.
Herr Florus, als Oberbürgermeister ist Ihnen auch wichtig, haben Sie mir erzählt, dass nicht nur die Alten selbstständig bleiben und möglichst lange autonom, sondern dass es auch eine Vermischung gibt, dass also Junge und Alte zusammen sind. Und Sie haben das auch schon ein bisschen bewerkstelligt, sage ich jetzt mal, bei einem alten Pflegeheim. Erzählen Sie uns mal.
Ja, das war auch in Richtung Helmut-Danger-Haus. Wir haben dort ein sehr großes Haus mit 160 Betten gehabt. Das mussten wir verändern auf 100 Betten. Wir haben jetzt einen ganz neuen Weg gegangen, weil dieses Helmut-Danger-Haus liegt mitten in der Stadt. Da ist eine Berufsschule, da ist eine Grundschule, eine Ganztagesschule, die Kirche, Kindergärten und auch zur Innenstadt Fußnähe 300 Meter. Dort haben wir jetzt ein neues Konzept. Einmal haben wir ein ehemaliges Schwimmbad von Hallenbad in dem Helmut-Danger-Haus umgebaut in eine Mensa für Grundschule. Dort gehen regelmäßig 100 Schülerinnen mittags zu Mittagessen. Das ist der Kontakt schon da vorhanden. Wir haben durch die Karl-Benz-Schule aber auch sehr viel Kontakt mit Lehrern und Schülern zum Seniorenheim, wo dann auch dementsprechend Projekte gemacht werden. Wir bauen zusammen ein Fahrzeug wieder auf. Und so gesehen können die Jungen den Alten, beziehungsweise die Alten den Jungen zeigen, wie es geht. Der eine helfen im Internet, die andere helfen dann gerade beim Praktischen. Also das ist was ganz Neues und haben jetzt auch noch betreutes Wohnen, tun wir dort neu aufbauen, sanieren. Und dort werden auch viele, nicht nur pflegebedürftig, sondern schon jüngere, in Anführungszeichen plus 70 oder plus 60, die aber noch voll im Leben sind. Und die werden dann dort auch noch in diesem Haus sein. Das ist schon die Vermischung. Wir bauen auch ein Restaurant noch dort rein, damit auch das sehr öffentlich ist. Also wirklich so eine Art Quartier.
Professor Fischer, ist das so in Ihrem Sinne? Sollte es so laufen, was die Vernetzung angeht?
Das ist ganz genau das, was man auch aus der modernen Forschung zu, wie bringt man Gesundheit und Lebensqualität in eine Kommune hat, dass man aufhört, isolierte Einzelprojekte zu machen, die nicht verbunden sind, sondern gerade über das Quartier, also solange man noch den Kirchturm sehen kann, die Menschen vertikal entlang der Alter verbindet. Wenn wir beispielsweise an das vorher angesprochene Thema im Kindergarten und Bewegen, wenn eine Kindergärtnerin für sich alleine beschließt, das zu tun, wird es wahrscheinlich wie in Vorbach laufen. Wenn aber das ganze Quartier, der ganze Stadtteil sagt, das kriegen wir hin zusammen und wir binden die Ehrenamtlichen ein, wir binden die Vereine ein, wir binden ältere Menschen mit ein, dann kann etwas passieren. Und wir wissen aus der Forschung, dass solches Verhalten ansteckend ist, ansteckender als eine Viruserkrankung.
Und es soll ja auch Spaß machen.
Das ist das entscheidende andere. Wir haben viel zu lange immer auf die Risikofaktoren, du musst nicht, du darfst nicht geschaut. Das Entscheidende ist doch, das Leben muss erstmal Freude machen. Wir wissen aus den Daten, Menschen, die mehr Lebensfreude haben, die leben länger. Daher kommt das gute Jahr mehr her. Wenn ich 20 Jahre mehr Freude am Leben hatte, dann lebe ich erwiesenermaßen hinten 2 Jahre länger gesund.
So geht's. Und welche Ergebnisse wir noch aus der Forschung erwarten können, darüber werden wir gleich nach 11 Uhr nach den Nachrichten noch diskutieren. Und wenn Sie sich noch melden möchten, können Sie das gerne jetzt auch noch tun unter der Telefonnummer 00800 44 64 44 64. Michael Röhl wird dann nach 11 Uhr Ihre Anmerkungen, Ihre Fragen vielleicht auch hier in die Runde geben.
Deutschlandfunk. Länderzeit.
Herzlich willkommen zum dritten Teil der Länderzeit. Heute aus Gaggenau, aus dem Südwesten Deutschlands, in der Nähe von Rastatt und Karlsruhe sind wir, weil Gaggenau nämlich gesünder werden will, beziehungsweise die Stadt gesünder altern möchte. Sie hat ein Forschungslabor für besseres Leben sozusagen aufgemacht, denn hier ist ein Wissenschaftler, Professor Joachim Fischer, der der Stadt zur Seite steht, ihnen Tipps gibt, was sie verändern können, damit die Stadt oder die Menschen, die hier leben, möglicherweise ein Jahr länger älter werden. Herr Fischer, was haben Sie da eigentlich so im Päckchen auch an Erfahrungen aus anderen Kommunen, vielleicht auch aus dem Ausland?
Wir hätten uns nicht getraut, mit dieser Idee überhaupt auf die Stadt zuzugehen, wenn es nicht Beispiele gäbe. Und nach dem, was wir vorher gehört haben über Forbach, dass eine schöne Strategie rasch verpufft ist, sollte man sich an Beispielen orientieren, die über eine Generation es durchgehalten haben. Und ein viel zu wenig bekanntes Beispiel ist in Nordkarelien. Die hatten in den 80er Jahren eine der höchsten Herzinfarktraten.
Wo ist das?
Nordkarelien in Finnland. Von Helsinki aus ungefähr nochmal 100 Kilometer richtig in den Wald und zu den Seen. Also da gehen Fuchs und Hase zusammen Mittagessen. Und die hatten die höchste Herzinfarktrate der Welt. Und die wollten was tun dagegen. Und da haben sie den klassischen Approach gemacht, mit Risikofaktoren eliminieren. Es hat überhaupt nichts gebracht. Und dann ist damals ein junger Public Health Forscher aus Helsinki hingegangen und hat gesagt, wir müssen die Gewohnheiten ändern. Wir brauchen alle an Bord. Die Ernährungshersteller, die Bürger, die Schüler, die Lehrer, die Presse, alle. Und sie haben tatsächlich geschafft, die Gewohnheiten dort nachhaltig zu verändern, indem sie auch geschaut haben, was machen die denn gerne? Beispielsweise Beeren anbauen, dann lass uns mehr Beeren herstellen. Tolle Business daraus entstanden. Also die ganze Community hat sich daran beteiligt. Und jetzt, 30 Jahre später, haben sie die niedrigste Herzinfarktrate in Europa oder mit die niedrigste. Und interessanterweise schlägt sich das ganze Vorgehen auf die Schüler nieder. Spiegel schrieb unlängst, irgendjemand muss den Kindern was ins Trinkwasser getan haben, weil die keine dicken Kinder mehr haben.
Das heißt, die bewegen sich auch mehr?
Die bewegen sich mehr. Und ich habe ja den Michelfeldern nicht geglaubt, als sie die Daten vorgestellt haben. Also bin ich schwarz nach Michelfeld gefahren, habe mich versteckt hinterm Baum und geguckt, was machen die denn so in der Pause? Und wenn sie da hinfahren, ist wirklich eine Einladung wert. Die bewegen sich anders und sie sehen, die haben Lust daran. Das ist das Entscheidende. Es ist nicht, die gehen jetzt da irgendwie joggen, sondern die haben so eine innere Lust, sich zu bewegen. Und sie sehen nur die Ausmaß an dicken Kindern in Michelfeld, was sie erwarten würden aus genetischer Verteilung. Und in British Columbia gibt es so ähnlich, Revelstoke ist auch so ein Beispiel, wo dann aber die Wissenschaftler sagen, hör mir endlich auf mit Revelstoke. Das ist immer wie dieses berühmte gallische Dorf, Asterix mit dem Trauberzahn.
Gehen wir vielleicht nochmal zurück nach Michelfeld. Herr Binning, wie haben Sie denn das geschafft, oder beziehungsweise Ihre Mitarbeiter, die Lehrer und Lehrerinnen, dass die Kinder da einfach richtig Freude haben am Bewegen?
Ja, weil wir davon überzeugt sind, dass es der richtige Weg ist und genau wie es Professor Fischer gesagt hat, mit diesem nicht mit dem erhobenen Zeigefinger daherzukommen mit Lehrplänen, sondern tatsächlich diesen Spaßfaktor in den Vordergrund zu rücken und genau über diese Freude praktisch auch ein anderes Bewusstsein für das Thema Bewegung zu finden und natürlich die Effekte, die damit verbunden sind, was Fitness und Gesundheit betrifft. Und wir sind über diese Projektphase jetzt schon einige Zeit hinaus und haben das als Prozess verstetigt in unserem gesamten gesellschaftlichen Leben. Und das war für uns der Quantensprung. Und da sind wir eigentlich dankbar, dass die Wissenschaft das auch als richtigen Weg erkennt und uns auch bestätigt darin. Und das motiviert natürlich alle Akteure, diesen Weg beständig weiterzugehen.
Heißt das, Ihre Kinder sind tatsächlich schlanker als in anderen Kommunen?
Nachweislich, da müssen Sie den Wissenschaftler, Professor Fischer, fragen, aber sie sind nachweislich im Durchschnitt dann weniger adipös, beweglicher, fitter. Wir machen seit 6 Jahren jetzt jährlich den Kinderturntest Plus, ein Motoriktest, wo wir dann Entwicklungen der Beweglichkeit der Kinder nachvollziehen können. Und aus diesem heraus entwickeln wir eigene Schwerpunkte in den Turnstunden im Kindergarten, in der Schule. Und über diesen Prozess können wir schon jetzt Effekte feststellen, die uns, wie gesagt, nicht nur bestärken, sondern zeigen, wir sind auf dem richtigen Weg. Aber nochmal immer über den Aspekt Spaß, sonst würden die Eltern sicherlich da auch nicht mitgehen. Test hört sich vermeintlich immer negativ an, das ist bei uns überhaupt kein Thema. Alle Kinder zwischen 4 und 10 Jahren nehmen an diesem Motoriktest teil, jährlich.
Und wie ist es bei den Eltern und den Älteren?
Ja gut, wir sind über die Kinder gekommen. Da liegt auch unser Schwerpunkt gesund aufwachsen in Michelfeld. Wir wollen aber die ganze Expertise, die wir jetzt gesammelt haben, auf das Thema mittlere, ältere Generation übertragen. Da sind andere vielleicht schon weiter mit mir. Da sind wir auch gerne offen für tolle Ideen, auch die Erfahrungen aus Gaggenau. Aber mit den ganzen Erfahrungen der Kinder und Jugendlichen wollen wir das Thema jetzt auch Bewegungsförderung auf die ältere Generation übertragen. Ein kleines Projekt. Gemeinsam in Bewegung. Einmal wöchentlich trifft sich 50 plus alle, die in irgendeiner Form Lust an Bewegung haben in unserem Pfarrhof. Und da sind ausgebildete Übungsleiter, die für jede Fähigkeit praktisch eine Bewegungsmotorikförderung anbieten. Menge viel Spaß, ich war selbst schon dabei und vor allem diese sozialen Kontakte, die da geknüpft werden, die sind mehr wert als vielleicht auch der vordergründige gesundheitliche Aspekt.
Die Freude spielt eine große Rolle, Herr Fischer, mehr als Leistung. Weil bislang ist es ja oft so, dass Sport bei uns in der Gesellschaft auch oft mit Leistung verbunden ist. Also man muss an den Marathon laufen oder irgendwelche Wettbewerbe gewinnen. Muss das eine andere, also muss Bewegung und Gesundheit da auch eine andere Konnotation bekommen?
Das ist der entscheidende Schlüssel, dass wir wegkommen von diesem Leistungsdenken und bereits überlegen, wie der Dreijährige der Nachfolger von Tiger Woods oder von Ronaldo werden kann, sondern dass es zunächst mal darum geht, dass die Kinder in sich wohl sind, im sich bewegen. Und das war der Schlüssel auch für die Ballschule in Heidelberg, die dieses vorher von mir erwähnte Programm gemacht hat. Und das ist auch der Schlüssel von Michelfeld. Wenn Michelfeld in die Turnhalle geht und der Turnstunde zuguckt, dann haben die vor allen Dingen einen unglaublichen Spaß am sich bewegen. Und dabei entwickeln sie die motorische Kompetenzen. Und wenn sie das mit Freude tun, und es geht nicht darum, wer jetzt die 100 Meter am schnellsten laufen kann, dann gibt es diese Transfereffekte, dass sich das auf andere Fähigkeiten des Gehirns, beispielsweise Mathe zu lösen, überträgt. Und wir sehen, dass Michelfeld, obwohl es keine Akademikerkinder im Durchschnitt sind, in den Vera-3-Tests Mathematik der 3. Klasse Ergebnisse hat, wie sie sie sonst nur in Heidelberg-Neuenheim bei Professorenkindern finden.
Wenn man jetzt sich aber die Erwachsenen anschaut, und ich stelle mir jetzt einfach jemanden vor, der Schicht arbeitet, auch Nachtschicht arbeitet und oft einfach müde und erschöpft nach Hause kommt. Wie kann man denn da noch die Motivation und die Freude irgendwie locken, sich zu bewegen?
Da sprechen Sie auch wieder was ich am eigenen Leib erlebe. Ich bin nämlich ein bekennender Sofahocker, ja. Und ich bewege mich, obwohl ich darüber forsche, nur wenn das im sozialen Kontext passiert, also jemand, mit dem ich gerne was zusammen mache oder wenn es mich beim Ehrgeiz kitzelt, und ansonsten bewege ich mich lieber gar nicht. Und es ist genetisch so. Bewegen ist Energieverbrauch. Wenn Sie als Erwachsener auf dem Sofa hocken, dann machen Sie eigentlich evolutionsbiologisch alles richtig, weil man sollte nur von der Höhle rennen früher, wenn es jemanden zu jagen gab. Kinder haben sich bewegt, damit sie kompetent werden. Aber mit 18 hört das auf.
Und wie kann man Menschen motivieren? Beim Ehrgeizkitzeln haben Sie gerade gesagt. Also
ja, es gibt manche über Ehrgeiz, es gibt über Zusammentun. Ich glaube, das, was Herr Binnig erzählt hat, wie schaffen Sie soziale Gemeinschaft, dass es ansteckend ist? Da gibt es wieder Forschungsdaten. Wenn sich Ihr bester Freund anfängt, regelmäßig zu bewegen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie auch damit anfangen, 50% größer. Selbst wenn der Freund des besten Freundes es tut, ist man noch 25% größer. Und das ist das, worin wir den Schlüssel dieses Gemeinde-Approaches sehen und was wir auch in Michelfeld beobachtet haben, beispielsweise was die Eltern den Kindern mitgeben in den Kindergarten. Die soziale Verbreitung von Verhalten, diese Ressource haben wir bislang unzureichend genutzt. Und wir sehen gerade in Gaggenau mit dem hohen Anteil der Menschen, die schon in einem Sportverein Mitglied sind, eine Möglichkeit und mit dem hohen bürgerschaftlichen Engagement da ganz viel zu mobilisieren. Und das hat dann im Quartier, dort wo Menschen zusammenkommen, zu passieren.
Herr Floß, als Oberbürgermeister hier in Gaggenau, wie schauen Sie nach Michelfeld? Können Sie sich da was abgucken oder ist es zu klein für Sie?
Nein, zu klein nicht, weil wir haben ja auch Stadtteile in der ähnlichen Größe zwischen 1200 bis 2000 und dann habe ich die größeren Einheiten mit 5000 und dann 10.000. Man kann schon lernen und genau der Beginn vom Mittelfeld hat uns auch gezeigt, es dauert länger, man muss Geduld haben. Wir haben vielleicht auch einen Vorteil, wir haben, sagen wir mal, dementsprechend schon sehr viele öffentliche Gebäude, Turnhallen in jedem Stadtteil. Wir haben auch Kindergärten in jedem Stadtteil, außer in einem Stadtteil überall Grundschulen. Ist auch ein Problem, insgesamt 3000 Schüler. Das ist was anderes, die durchzuschleusen in einem Test, wie jetzt eine kleinere Menge. Man muss da aufpassen, dass man nicht alles sofort umsetzen möchte. Aber wie es der Professor Fischer gesagt hat, das Vorteil bei uns ist ja das Ehrenamt, auch als Verwalter. Und das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt der Zufriedenheit, was auch verbessert werden muss. Wir haben insgesamt 16.000 Bürger in den Sportvereinen von 30.000, knapp 9.000 in den Musikvereinen. Also in jedem Stadtteil gibt es Sportvereine, Musikvereine, Harmonika, wie auch Musikgruppen oder Gesangsgruppen. Und im Ehrenamt, auch über die Arbeitskreise jetzt, gibt es Tourismus, wo auch dann Wanderfreunde sind, denn eigene Wanderwege ehrenamtlich auch pflegen. Und das ist eigentlich etwas ganz Wichtiges. Und da müssen wir daran arbeiten, dass wir dieses Bewusstsein, dieses Bewegbewusstsein auch an Bürgern nicht zwingend beibringen, sondern die Angebote eigentlich vermittelt.
Jetzt sind wir alle ganz neugierig hier, welche Hörerinnen und Hörer sich gemeldet haben. Michael Röhl.
Ja, Bettina Köster, was können Kommunen tun, damit Menschen länger leben und gesünder alt werden? Das ist ja das Thema der Sendung heute und darauf geben unsere Hörerinnen und Hörer ganz unterschiedliche Antworten. Eine Hörerin hat aus Gaggenau angesprochen, das Stichwort Lärm war ja schon mal bei Ihnen kurz Thema und sie spricht ganz, ganz eindeutig die Verminderung des Verkehrslärms in der Stadt an und sagt, Lärm, das ist eine Ursache und eine bedeutende Ursache zahlreicher Erkrankungen. Sie schlägt da zum Beispiel auch mehr Tempo-30-Zonen vor, langsamer, leiser und sicherer solle man unterwegs sein. Ein zweites Stichwort, das von Ihnen, so wie ich das verstanden habe, noch nicht angesprochen wurde, ist das Stichwort Luftverschmutzung. Da wird zum Beispiel auch ganz konkret in Richtung Gaggenau gefragt, was tut die Kommune gegen Luftverschmutzung, Industrie, Verkehr, Öfen, Heizungen? Da gibt es viele, viele unterschiedliche Quellen. Sie waren in einem Unternehmen bei Daimler und haben mal geschaut, was kann man da tun, um Gesundheit und Arbeit enger miteinander zu verbinden, zu verzahnen. Eine Hörerin aus Würzburg hat uns angerufen und sie sagt, sie macht sich viele Gedanken darüber, wie man stressfreier durchs Leben kommt und sein Leben stressfreier gestaltet. Und da spielen für sie Teilzeitmodelle eine Rolle, der Abbau von Überstunden eine Rolle. Weniger Wochenendarbeiten zum Beispiel spielt eine entscheidende Rolle. Ein weiteres Stichwort, eher in Großstädten ein großes Problem, das ist der bezahlbare Wohnraum und das lebenswerte Wohnumfeld. Und da sagt zum Beispiel eine Hörerin aus Münster, dass das enorm zu einer Gesundheit und zu einem gesunden Leben beiträgt, wenn dieser Lebensraum, dieser Wohnraum bezahlbar und auch lebenswert gestaltet ist. Ein weiteres Stichwort, die ärztliche Versorgung in Gaggenau mit einem Fragezeichen dahinter. Gibt es genügend Ärzte, Krankenhäuser? Wie sieht es mit Physiotherapie und so weiter aus? Also wichtig, die gesundheitliche entsprechende Unterstützung und Versorgung, die muss gewährleistet werden. Es gibt auch eine kritische Stimme, die soll auch hier zu Wort kommen. Und zwar hat ein Hörer uns geschrieben und er sagt, das ist doch ein weiterer Beitrag zur Pädagogisierung der Bevölkerung. Da wird die Autonomie des Individuums, die wird dann an irgendwelche diversen Veranstalter abgegeben. Beispiel Daimler, wer da nicht mitmacht, ist seine Erkrankung selber schuld und die berufliche Karriere, die sei gefährdet und die Daten, die würden doch am Ende sicherlich dokumentiert und dann der Krankenkasse zur Verfügung gestellt.
Vielen Dank, Michael Röhl, für all die Anmerkungen der Hörerinnen und Hörer. Fangen wir vielleicht einfach mal an, Herr Floros, wie schaut das Wohnumfeld bei Ihnen aus? Das war ja ein wichtiger Punkt, der von einer Hörerin genannt wird. Gibt es bezahlbaren Wohnraum bei Ihnen?
Ja, wir haben 55 städtische Wohnungen und bauen gerade noch mal 42 Wohnungen zusätzlich. Aber es ist ein Problem auch in Gaggenau, dass der bezahlbare Wohnraum sehr gering ist. Und wir arbeiten daran auch mit ortsansässigen Wohnbesitzer, dass sie eventuell auch ihre Wohnungen freigeben, aber es ist nicht einfach. Aber andersrum, die Qualität ist sehr schön in Gaggenau, weil wir direkt im Wald sind, in der Natur und dementsprechend sagen wir auch ein sehr gutes Freizeitangebot haben, wie schon gesagt.
Ich kann gleich das heißt also, die Wohnhäuser sind häufig direkt am Wald auch?
Im Wald oder in der Innenstadt so nah, dass zum Fuß eigentlich alles erreichbar ist, man braucht kein PKW. Zum Lärm, da muss ich sagen, sind wir eigentlich schon sehr weit. Wir haben als einer der ersten Städte von Baden-Württemberg den Lärmaktionsplan vorangebracht und haben jetzt gerade die Bundesstraße außer an einer Stelle überall lärmaktionsmäßig geschützt und sind auch dran bei Tempo 30. Ich habe es Ihnen ja auch angedeutet, haben wir auch den großen Schritt gemacht, dass in gar genau die meisten Stadtteile Tempo 30 sind und selbst auf den Kreisstraßen arbeiten wir mit 30 reduziert, weil es ist ganz wichtig, auch emissionsmäßig nicht nur durch den Lärm, sondern auch durch die Luftverschmutzung. Da ist aber erwiesen, dass die Tempo 30 von der Motorensteuerung nicht so viel bringt. Da muss die Industrie, nachdem immer mehr Städten auf Tempo 30, müssen es auch dementsprechend die Drehzahlen so einstellen, dass ich dann auch weniger Verbrauch Richtung am besten Hybrid, Elektromotor, dass man dann auch dann so gesehen auch dann bei unteren Geschwindigkeiten ganz luftverunreinigungsfrei, CO2-frei fährt.
Also eine gute Luft kann man sagen. Also das, was ich hier als Zeugin sagen kann, es ist tatsächlich eine gute Luft hier. Man ist ja direkt am Schwarzwald. Und Lärm, ich denke, wenn, dann höchstens von der Umgehungsstraße oder von dem Zug, der Stadtbahn, oder? Die nach Karlsruhe führt.
Gut, nein, wir haben natürlich auch noch Kreisstraßen, die auch sehr laut sind. Da ist das größte Problem eigentlich der Motorradlärm, weil die halt mit ihren gesetzlich erlaubten Auspuffanlagen sehr laut sind. Da wir wirklich sehr ruhig leben, hört man vielleicht das mehr wie in einer Großstadt. Also da hört man schon in den Tälern, wenn man wandert, den Motorradfahrer schon kilometerweise vorher. Und das ist schon eine Ruhe störend.
Frau Walter, engagierte Ehrenamtlerin hier in Gaggenau, nickt zustimmend. Das heißt, das ist echt ein Problem, ne?
Ja, also ich wohne im Stadtteil Freiholzheim. Das liegt über Gaggenau sozusagen. 12-15% Steigung, freie Strecke hoch. Also wir können in den Sommertagen die letzten 2-3 Jahre, merken wir das, nicht mehr auf der Terrasse sitzen, weil die Motorräder in einer Lautstärke hochdrehen und rauf und runter fahren, also als Freizeitvergnügen natürlich. Das ist fast nicht mehr zuzumuten. Also das ist wirklich, der Lärm ist wirklich, also ich habe neulich mit meinem Mann wirklich überlegt und gesagt, also wir müssen uns überlegen, ob wir hier alt werden wollen, weil das ist echt so ein Punkt, der mit wirklich an die Substanz geht.
Das heißt aber schon, das ist ja schon ein klares Wort, ne? Herr Florus, wenn man sich dann überlegt, hier wegzuziehen, weil es dann doch zu laut ist wegen der Motorräder bzw. Mopeds.
Ja gut, aber wir haben dort als Stadt keine Möglichkeiten, selbst mit Geschwindigkeitsreduzierung, die werden nicht eingehalten. Da geht es nur über den gesetzlichen Weg und ich sitze auch in dem Ausschuss im Städtetag und da muss einfach die Bundesregierung sich Gedanken machen, wie kann man diesen Lärm reduzieren. Das ist einfach gesetzlich, dass man die Lärmmessungen erhöht und dementsprechend auch notfalls die Strafen drastisch erhöht, damit einfach die Motorradfahrer, ich war auch Motorradfahrer, also ich möchte nicht das verteufeln, es sind auch nicht allen, aber die halt dementsprechend hochtourig laut fahren, ist schon wirklich großes Problem auch in der Innenstadt. Aber wir versuchen natürlich durch diese Tempo-30-Regelungen der Verkehr ist wirklich bei den Kreisstraßen. Aber das ist trotzdem eine Aufgabe, vielleicht nicht regional, aber wir müssen das vielleicht über den Bund regeln.
Vielleicht noch zu der ärztlichen Versorgung hier in Gaggenau. Gibt es genügend Ärzte, vielleicht auch Fachärzte, Krankenhäuser, Physiotherapie? Also wie sieht da das Netzwerk aus für die Menschen vor Ort hier?
Also es gibt nicht genügend nach den Bürgern, aber wir haben noch eine sehr gute Infrastruktur, Neurologie keine und das ist das Einzige vielleicht, aber schon Krankenhäuser sind in der Nähe. Wir sind ja im Kreis im Klinikverbund, dort haben wir sehr gute Krankenhäuser in Nähe, Rastatt, Baden-Baden und Bühl und in Vorbach. So gesehen haben wir dort ein gutes Netz. Physiotherapie auch sehr gut, aber auch das ist ein Weg, wo wir gemeinsam mit den Ärzten suchen wollen, wie können wir das optimieren. Auch da möchte ich die Gesundheitsstrategie nicht gegen die Ärzte, sondern miteinander. Wie kann man sich da auch optimieren, um dementsprechend auch dort den Bürgern das Gefühl zu geben, wir sind medizinisch-ärztlich gut versorgt.
Nehmen Sie die Ärzte dann hier vor Ort auch mit in das Projekt auf? Also sprechen Sie die auch an?
Es war schon im Vorhinein einige Gespräche und Herr Professor Fischer möchte es ja auch dann im Konzept mal alle Ärzte mal in den Arbeitskreis zu bringen. Wir machen überall solche Werkstätten, Unternehmerwerkstätte, dann Kindergartenwerkstätten, wo Bürger, Beteiligte, aber Betroffene, aber auch dementsprechend Auszuführenden dabei sind, um dort Lösungen zu suchen. Und da werden wir auch die Ärzte nicht außen vor, gar keine Gesundheitsstrategie ohne Ärzte, das geht ja nicht. Also da möchten wir auch dann die Ärzteschaft ganz eng dort einbinden.
Herr Professor Fischer, jetzt kam die kritische Anmerkung von einem Hörer, da geht es ja jetzt um eine Pädagogisierung der Bevölkerung und jede Erkrankung ist sozusagen das Problem des Einzelnen und wie sehen Sie diese kritische Anmerkung?
Die Wir können es vielleicht am besten am Rauchen festmachen. Ja? Die Entscheidung, die Zigarette anzuzünden, ist eine Einzelentscheidung. Die kann ich auch Ihnen nicht abnehmen, Sie können die mir nicht abnehmen. Trotzdem können wir gesellschaftliche Rahmenbedingungen schaffen, in denen es wahrscheinlicher ist, dass Menschen rauchen oder weniger wahrscheinlich ist. Und das haben wir gesehen zum Beispiel mit dem Tabakrauchverbot in Gaststätten. Das hat einiges induziert. Ich kenne einige Raucher, die sind absolut überzeugte Raucher und würden niemals aufhören. Und biologisch muss man auch sagen, die brauchen das Nikotin. Und es kann nicht darum gehen zu sagen, wer raucht, ist ein schlechter Mensch, sondern es kann nur darum gehen, dass wir sagen, wie viele der Menschen, die rauchen, sind vielleicht als Jugendliche, weil es cool war, angefixt worden und würden eigentlich gerne aufhören und Bedingungen schaffen, in denen die Gesundheitswahl, die jeder Einzelne treffen möchte, ihm leichter fällt. Und wenn sich 3% der Bevölkerung, und ich schätze, das ist der Bodensatz, der immer bleiben wird, fürs Rauchen entscheiden, dann ist das in Ordnung und dann sind das gute Menschen. Aber wenn die 50-70% der Raucher, die gerne rauchen, aufhören würden, durch das, was in der Gesellschaft passiert, darin unterstützt werden, dass es ihnen leichter fällt, dann ist es eine sinnvolle gesellschaftliche Aufgabenwahrnehmung.
Und das Gleiche gilt für Ernährung, also gesunde Ernährung beispielsweise?
Es ist noch niemand vom Essen eines Doppel-Mac-Burgers tot umgefallen. Das sollte man immer mal bei diesen ganzen Ernährungsempfehlungen festhalten. Und das Zweite, was man festhalten sollte, dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung uns die vergangenen 40 Jahre die amerikanische Lüge, dass wenig Fett gut ist, nachgebetet hat, von der wir heute wissen, dass es wissenschaftlicher Unfug ist, weitgehend. Also wir haben als Ärzte Ernährungsrichtlinien rausgegeben, die Leute krank gemacht haben. Deswegen sollten wir mal die Kirche im Dorf lassen mit unseren vorschreibenden Empfehlungen und auf den Aspekt kommen, was stärkt die Lebensfreude. Und wenn jemand 20 Kilogramm Übergewicht hat, dann ist er deswegen auch kein schlechterer Mensch.
Also eine größere Toleranz da auch an den Tag legen. Vielleicht schauen wir auch noch mal ein bisschen jetzt kurz vor Sendeschluss in die Zukunft. Das Projekt wird ja hier vom Land finanziert, 350.000 Euro jährlich. Also 3 Jahre sind gesichert, diese Unterstützung. Wie sehen Sie gar genau in 3 Jahren, Herr Professor Fischer?
Das war von Anfang an vom Land im Rahmen des Fördertopfes als eine Anschubfinanzierung zur Klärung bestimmter wissenschaftlicher Fragen gedacht, die damit verbunden sind, weil als wir uns mal unter die Motorhaube begeben haben, haben wir gesehen, wie viele Fragen überhaupt noch unbeantwortet sind. So, es kam ja dieses Thema mit der Umwelt und dem Lärm und bezahlbarer Wohnraum. Das ist ein Teilprojekt, was das Zentralinstitut für seelische Gesundheit hier bearbeitet, genau herauszuarbeiten, welche Umgebungen sind denn mit besonders guter Lebensqualität einhergehen. Das ist eine interessante Studie, wo Sie Dinge, die Sie in der Metropolregion gefunden haben, hier replizieren können. Oder ein Projekt, an dem die Uni Tübingen beteiligt ist. Wie können wir die Arbeitswelt und die Versorgung so besser vernetzen, dass die Wartezeiten aus dem Spiel kommen? Wenn Sie heute Psycho kriegen, dann Depression, dann warten Sie erst mal 9 Monate. Das kostet unendlich Geld und vermindert Ihre Chance, dass Sie wieder zur Arbeit zurückkehren. Wie kriegen wir die Wartezeiten aus dem System? Das kann kein einzelner Arzt alleine lösen, sondern wir brauchen einen Systemansatz mit Arbeitgebern, mit Ärzteschaft, mit Versorgern, mit Krankenkassen zusammen. Und das sind diese Forschungsprojekte, die wir aufgleisen, wo wir versuchen, neue Wege erstmal zu denken und dann nicht nur, wie es über Vorbach gesagt wurde, eine Strategie zu formulieren, sondern auch es konkret in die Tat umzusetzen, so wie es Michelfeld gemacht hat oder wie es hier mit den Altenheimen gemacht wurde.
Herr Florus, wie sehen Sie gar genau in 3 Jahren, wenn die Finanzierung dann irgendwann aufhört? Also wird das dann alles hier im Sande verlaufen, was Sie bis dahin gedacht haben, oder haben Sie konkrete Vorstellungen schon?
Gut, seitdem ich im Amt bin, arbeite ich in Richtung familienfreundliche Kommune und es wird auch weitergehen. Es ist ein Prozess, der eigentlich immer anhält und es ist immer, ich habe mal gesagt, am Anfang hat man große Räder gedreht, jetzt dreht man immer kleinere Räder und versucht jetzt halt über Betreuungsangebote, aber auch über Freizeitangebote, über Verbesserungen in Schule, Kindergärten, aber genauso an der Altenhilfe, an kleine Dinge zu optimieren, damit die Lebensqualität einem erhalten bleibt. Und ich möchte euch haben, dass es von Jahr zu Jahr besser wird, weil wir brauchen Zuwanderung, genau wächst im Moment auch stark, aber wenn ich an die Arbeiter sehe, also beziehungsweise Firmen, die dementsprechend demografischer Wandel, die Facharbeiter brauchen, benötigt die Stadt Gaggenau auch Facharbeiter, Familien, die nach Gaggenau kommen, dafür muss man interessant sein und es geht nur, wenn man Lebensqualität bietet. Sie kommen
vielleicht
auch nur, wenn Sie sich wohlfühlen.
Vielleicht noch ganz kurz, Herr Juch vom Bayerischen Tagblatt hier, sehen Sie es ähnlich optimistisch, ganz kurz?
Ja, das muss man mal abwarten. Also grundsätzlich bin ich immer optimistisch, aber konkret, wir haben es auch an einigen Beispielen gehört, Lärmaktionsplan, das sind alles Sachen, Handlungsempfehlungen letztendlich, aber ob die dann umgesetzt werden oder nicht, das wird die Realität dann zeigen. Und oftmals ist es eben so, dass es dann nicht so kommt, aus den unterschiedlichsten Gründen. Zum Beispiel, wenn sich ein Motorradfahrer nicht dran hält, dann ist es laut, da kann ich nichts gegen machen, egal was ich für eine Strategie habe. Und da sehe ich die großen Probleme auch bei diesem Projekt.
Also vieles wird sich jetzt noch in der Praxis zeigen in den kommenden 2 Jahren. Vielen Dank, dass wir hier zu Gast sein durften. Die Länderzeit war heute im Rathausfoyer der Stadt Gaggenau im Südwesten von Deutschland. Und am Mikrofon verabschiedet sich Bettina Köster.